Fast 300 Millionen Dollar weg über Nacht. Die Kryptobranche zeigt sich mal wieder von ihrer Schattenseite. Das größte Lending-Protokoll im DeFi-Sektor, Aave, gerät unverhofft ins Straucheln und steht nun vor einer Krise, die nicht nur DeFi als Ganzes, sondern sogar Ethereum selbst bedrohen könnte. Wir klären heute, ist Aave am Ende, wer zahlt die Rechnung und wer ist als nächstes dran? Und die größte Frage, hat dieser Hack gerade das Ende von DeFi eingeläutet und Ethereum gleich mit? Bleibt dran und findet es heraus.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Ich heiße euch herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 20. April. Ich bin Johannes Maxwaite und an meiner Seite ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, Aave hat es hart erwischt. Der Token fällt nach einem angrenzenden DeFi-Hack um 23%. Die Einzelheiten dröseln wir ja später sowieso auf. Aave ist aber auch Teil des BTC Echo Musterportfolios. Daher die Frage an dich, wie reagierst du auf das Event? Ziehst du die Dice-Leine?
Hallo erstmal, hey ihr Lieben, hallo Johannes. Die Position ist zum Glück größentechnisch sehr überschaubar. Deswegen sage ich ja immer, Diversifikation zeigt alles. Auch man kann ein Protokoll wie auch eine Aktie noch so toll finden, wenn auf einmal was passiert, dann hast du ein Problem. Deswegen immer alles auf ein Pferd setzen, ist oftmals problematisch. Die News-Entwicklung rund um Aave ist sicherlich alles andere als optimal. Wir hatten, und es ist ja nicht das Erste, ne? Wir hatten zuerst den Streit um Aave V3 versus Aave V4, wo einer der Kernentwickler von Aave V3 ja vor einer Weile seinen Abschied bekannt gegeben hat. Das hatte das Protokoll oder den Kurs von Aave ja schon mal unter Druck gesetzt. Offiziell soll Aave V4 übrigens am 30. April launchen, da wird man mal sehen. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, 10 Tage. Mal gucken, ob Aave jetzt seine sozusagen das Problem, worüber wir gleich reden, unter Kontrolle bekommt. Dennoch gehe ich davon aus, dass Aave, wenn auch vorerst geschwächt, das definitiv, die Auswirkungen dieses Kelp-DAO-Hacks, nenne ich ihn mal, überleben wird. Ich schaue dann tatsächlich einfach, unsere Position ist, glaube ich, momentan 1,2% vom Gesamtportfolio, dass ich die mit geschicktem DCA irgendwann vergünstigen werde, weil DeFi ohne Aave kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, für alle, die am Wochenende ihr Leben genossen haben und nicht so wie Stefan und ich vor der X-Timeline hockten, hier nochmal kurz die Ereigniskette des größten DeFi-Hacks des Jahres, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Wie sind wir von einem eigentlich gemütlichen Samstagmittag zu einer existenziellen Krise für Aave, DeFi und sogar Ethereum gekommen? Am 18. April kam es zu einem massiven Exploit, du hast es gerade gesagt, bei KelpDAO, einem Anbieter für ETH-Staking-Derivate. Ein Angreifer, wahrscheinlich von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus, nutzte eine Fehlkonfiguration im Bridge Smart Contract für Kelps RSETH-Token, der auf dem Cross-Chain-Protokoll Layer Zero basierte. Layer Zero hat da jetzt auch ein Update rausgebracht, da kann man sich nochmal genauer einlesen. Stefan wird dazu nochmal später was erklären. Eine Cross-Chain-Nachricht wurde im Prinzip gefälscht. 116.500 RSETH im Gegenwert von knapp 300 Millionen Dollar aus dem Nichts geprägt, basically, und dann auf Aave eingezahlt, um einen Kredit in ETH aufzunehmen. Der Angreifer hat also ungedeckte, de facto wertlose Token gegen 300 Millionen Euro in ETH getauscht. Das ist so das Grundprinzip des Ganzen. Das ist natürlich auch ein Problem für Aave, denn dieser Kredit, der kann nicht zurückgezahlt werden und die hinterlegten Token auch nicht liquidiert werden, um den Kredit zu decken, denn die sind ja de facto wertlos, weil ja einfach aus dem Nichts erschaffen. Heißt, Aave muss jetzt ein gut 250 Millionen US-Dollar großes Loch stopfen. Die eigenen Sicherheitsreserven werden jedoch aber auf lediglich 50 Millionen Dollar beziffert. Was also weit ab von Aave anfing, ist nun zum größten Problem der Lending-Plattform wahrscheinlich seit dem DeFi-Kollaps in 2022 geworden. Stefan, eine kurze Schadensaufnahme. Wie schlimm kann es jetzt noch für Aave werden?
Also das Problem ist ja vor allem, das wissen wir bei allem, das gibt es bei Aktien, das gibt es bei Krypto insbesondere, Vertrauensverlust. Vor allem, weil Aave sich seitdem ziemlich zurückhält mit dem Informationsflow. Ich habe eben gerade just vor der Aufnahme noch mal schnell geschaut. Der letzte Post von denen war von gestern Abend, ist schon wieder 16 Stunden her. Da haben sie nur geschrieben, wir arbeiten an Lösungen. Also im Grunde genommen, sie wissen nicht genau. Und das genau macht die eigentlich die ganze Community und die Investoren logischerweise unruhig. In der Folge sind nun mehr als, ja, Pi mal Daumen, 8 Milliarden an TVL abgeflossen in den letzten 48 Handelsstunden. Und die, wie immer, die am schnellsten reagiert haben, waren die Großen. Mehrere Wale haben ihre Funds aus dem Protokoll abgezogen, inklusive zum Beispiel Justin Sun oder auch Börsen wie MaxC. Zeitgleich, zeigt der Graph hier, stiegen die Zuflüsse von Aave-Token auf Kryptobörsen, also die, die an Bitcoin, an Binance und Co. geschickt wurden, über 355.000 Aave im Gegenwert von roundabout 32 Millionen US-Dollar, dürften wahrscheinlich jetzt noch ein paar mehr sein. Allein 236.000 davon landeten auf Binance. Und in Anbetracht der Hackgröße ist die Erstreaktion, kann man dann sogar sagen, am Markt fast eigentlich noch überschaubar gewesen. Also wären das jetzt kleinere Protokolle gewesen, wir kennen Hacks aus der Vergangenheit, könnt ihr jetzt zum Beispiel Drift-Protokoll vor ein paar Wochen mal ansprechen, da ging es noch deutlich stärker gen Süden. Insofern, ich glaube, die Zeit wird es hier im Endeffekt zeigen, Johannes. Man muss halt sagen, Stani, das ist der Kernentwickler von, also der hinter Aave steckt, habe ich schon gesagt, der bleibt weiterhin leise. Der hat wohlgemerkt vor 2 Wochen noch ganz groß, als es bei Drift im Grunde genommen der Hack rauskam, hat er gegen Drift geschossen und gesagt, ja, das passiert, wenn man halt nicht dezentralisiert ist, und hat im Grunde genommen das Ende von Drift dann prognostiziert. Aktuell ist er selber ruhig, was um Aave angeht, wie die jetzt planen, da weiter zu verfahren. Bedeutet viel Spekulation, viel Unsicherheit, und das ist das, was im Grunde genommen eigentlich auch Krypto-Twitter und den ganzen Space ein bisschen umtreibt, Johannes.
Ja, wir klären das Ganze mal so Layer für Layer auf. Es gibt ja verschiedene Aave, DeFi, Ethereum, so von unten nach oben gestaffelt, aber natürlich auch die Aave-Nutzer. Also du hast es auch gerade gesagt, jetzt so der optimistische Case, es gibt Stimmen, die sagen, dass Aave aufgrund seiner Position als größte Lending-Plattform von Angreifer ausgewählt wurde, ist halt klar, die größte Liquidität, das ist ja irgendwie auch schon ein Beweis dafür, dass diese Plattform funktioniert hat. Das macht, was sie soll. Aave selbst ist nicht betroffen, das muss man noch dazu sagen. Die Smart Contracts von Aave sind in Ordnung. Man hat da halt einfach nur den RS-ETH-Markt eingefroren. Also eigentlich von der Seite alles sauber. Also das ist eigentlich ein Problem, was ja Aave eher indirekt betrifft. Und da mauert natürlich auch die Auffassung, auch wie du gesagt hast, Eingang, dass das Projekt stark und groß genug ist, um sich zu erholen und weiter zu den stärksten Krypto-Projekten gehören könnte. Erstmal so der optimistische Case. Aber für Aave-Nutzer und auch Aave-Token-Holder gibt es trotzdem erstmal so ungemütliche Nachrichten. Wer aktuell ETH auf der Plattform eingezahlt hat, kann diese nicht abheben. Der Grund ist nämlich, die Utilization Rate ist bei 100%. Das heißt, alle ETH, die in diesem Pool des Marktes sind, die sind in Nutzung, auch weil so viele Leute quasi ausgestiegen sind. Und das Ganze hält sich gerade wie so ein Bankrun. Also damit entsteht halt auch irgendwie das nächste Problem. Aave hat einen Umbrella-Fonds, der eigentlich für solche Situationen gewappnet sein sollte. Das heißt, um quasi Verluste zu decken, die sonst nicht gedeckt werden können durch Liquidierung. Die sind aber aktuell größer als das, was der Fonds decken kann. Die restlichen Verluste könnten also von Einzahlern, das heißt ETH-Ländern und dann auch später Aave-Stakern getragen werden. Wer also ETH auf der Plattform hat, könnte einen prozentualen Verlust von einigen Prozent auf die Einzahlung in Kauf nehmen. Das sind aktuelle Schätzungen. Aktuell ist aber auch noch nicht unklar, wie hoch genau. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich auch erst in den nächsten Tagen und Wochen aufgedröselt. Außerdem stellen ja Aave-Staker dann die nächste Linie der Verteidigung, das habe ich auch gesagt. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz ihrer Einzahlung, ich habe gelesen, bis zu 20%, könnte dann auch geslasht werden, um die Kosten zu decken. Wir gucken uns das numerisch noch einmal an. Also hier die DAO Treasury, also Aaves Reserve, Schatzkammer, wie auch immer, wird aktuell laut Token Terminal zumindest auf 110 Millionen Dollar beziffert. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht alles Stablecoins oder US-Dollar, das sind halt auch volatile Kryptoassets, vielleicht auch Aave selbst oder Ethereum. Grundsätzlich hat Aave aber das Geld, um jetzt, sage ich mal, diesen Verlust zu decken, wenn man so will, aber Aave wird es dauern, das zu mobilisieren, und es wird auf jeden Fall mit einem massiven finanziellen und Reputationsschaden mit sich ziehen. Das heißt, auch da wird es brenzlig, sage ich mal, für Aave. Stefan, einmal zu den Nutzern. Was können die denn aktuell tun, wenn sie beispielsweise da in dem Protokoll gefangen sind und jetzt gerade ihre ETH nicht abziehen können?
Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Die sind solvent, aber nicht liquide. Das ist quasi, also eure sämtliche Leute, die jetzt sagen, aber ich habe doch meine ETH da gestaked, um Wrapped ETH rauszubekommen, weil ich mir Geld geliehen habe zum Beispiel. Das Geld ist da. Es ist jetzt nicht irgendwie weggehackt oder so, das ist da, nur du kommst jetzt im Endeffekt aktuell nicht ran. Und diese Illiquidität, das ist ja oftmals das Problem, das ist das gleiche wie, ne? Wenn man sagt, 10% aller deutschen Bürger würden gleichzeitig zur Bank rennen und es abheben wollen, dann wäre das Geld auf einmal nicht da und dann hast du auf einmal den Stress. Also im Grunde genommen, das ist das, was gerade im Endeffekt da passiert. Insofern, ja, was kann man empfehlen? Im Endeffekt, Panik ist, glaube ich, immer der falsche Berater. Weshalb ich jetzt auch sage, nachdem wir 15%, 20% im Kurs bei Aave gefallen sind, klar kann man jetzt sagen, okay, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dementsprechend, ich gehe raus. Oder ich sage, okay, sie sind jetzt zurückgefallen. Der erste Hit hat der Kurs genommen. Und insofern, womöglich, wenn man vielleicht raus will aus dem Protokoll, dann erstmal abwarten, dass ein paar positive News kommen und der Kurs zum Beispiel retraced. Als Investor oder beziehungsweise als jemand, der sein Geld ins Lending gegeben hat, kann man aktuell nichts machen. Insofern, deswegen heißt es, eigentlich auch Ruhe bewahren und nicht jetzt vielleicht Krypto-Twitter aufmachen und diese ganzen Horror-Nachrichten lesen. Und durch die Größe von und Relevanz von Aave im DeFi-Space rechne ich eigentlich damit, dass, sagen wir mal, ein Teil davon wird durch die DAO Treasury oder durch den Umbrella-Fonds irgendwie abgesichert, dass im Endeffekt dann aber auch große Player und VCs im Space die Zeche notfalls zahlen werden, einfach nur um diesen Schaden nachhaltig von vom DeFi-Space im Endeffekt abzuwenden und da wieder quasi zu zeigen, okay, notfalls sind wir am Start und quasi Signal senden. Justin Sun hatte lustigerweise bereits, wir wissen, der erzählt häufig viele Sachen, aber der war mit der Erste, der gepostet hat. Er hat natürlich seine Schäfchen ins Trocken gebracht. Er hat das gecheckt, hat schnell rausgezogen, als man noch abheben konnte sozusagen, ne? Als die Utilization Rate noch nicht auf 100% war, hat er noch sein Geld rausgezogen, hat dann aber auch gesagt, ey, ihr lieben Hacker, so nach dem Motto, mit denen probiert in Kontakt zu treten, hat gesagt, wie viel wollt ihr denn haben, damit ihr die 116.000 Ethereum, die es ja waren, wieder freigebt. Fakt ist nämlich, und das machen wir jetzt auch nichts vor, das Vertrauen ist kurzfristig zumindest mal erstmal erschüttert. Und Aave ist ein Major Player. Das ist das Problem. Man liest häufiger von Hacks. Wir führen auch gleich nochmal auf. Wir hatten in 2026 ja einige Hacks, auch im DeFi-Space. Das liest man so als Randbemerkung vielleicht. Bei Aave gucken dann aber alle schon mal genauer hin und sagen so, oh, warte mal, da war ja was. Die sind ja wirklich irgendwie die mit dem größten TVL. Also insofern, wie gesagt, beobachten vielleicht, aber nicht unmittelbar jetzt so eine unmittelbare Panik haben, meiner Meinung nach, weil in Panik verkaufen ist oftmals, dann verkauft man nämlich genau, wann womöglich zumindest kurzfristig das Tief im Kurs auch erstmal drin war.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es tatsächlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es war groß genug, dass ich dann halt auch gemerkt habe, Moment, ja, ich habe ja ein bisschen ETH bei Aave, was bedeutet das eigentlich für mich? Also ich bin tatsächlich auch betroffen. Es ist nicht so viel, dass ich nachts nicht schlafen kann, aber es ist schon genug, dass ich mir Sorgen mache, aber genau das mache ich halt auch. Ich verfalle jetzt nicht in Panik. Ich habe nicht versucht, das Geld da irgendwie abzuziehen. Ich habe auch so ein bisschen das Risiko kalkuliert, wenn man so will. Das heißt, mich damit beschäftigt, wenn man ETH gerade in dem Protokoll drin hat, das Geld ist ja theoretisch noch da, einfach abwarten. Basically ist so das, was ich sagen würde. Schauen, was jetzt von Aave-Seite kommt. Im schlimmsten Fall habe ich gesehen, ist es halt so, dass vor allem, wenn man ein kleiner Player ist, da jetzt nicht so viel Kohle drin hat, man ein paar Prozentpunkte auf sein ETH verlieren könnte. Ist trotzdem scheiße, weil natürlich damit rechnet man nicht, wenn man sein ETH verlendet sozusagen. Man geht ja schon davon aus, ich mache das bei Aave, ist ein relativ großes Projekt, das sollte sicher sein, aber das ist halt auch ein bisschen DeFi. Den Risiken sind wir uns allen bewusst, auch wenn das jetzt hier tatsächlich, wie gesagt, kein Smart Contract-Risiko von Aave-Seite war. Es gibt aber auch noch ein paar Workarounds, von denen ich gelesen habe, also Drittanbieter wie OneInch und FluidDex können oder beziehungsweise haben angeboten, Nutzern ihre Positionen basically zu tauschen. Das heißt, mit externen Swaps kann man da die Position auf Aave auflösen, substituieren, wie auch immer. Ist alles sehr detailliert. Schaut da am besten auf die Twitter-Seiten beider Projekte für nähere Infos. Da seht ihr dann nochmal, wie man möglicherweise zumindest einen Teil seiner Gelder sofort bekommen kann, um da einfach, wie du auch gesagt hast, das Protokoll ist illiquide, wieder liquide zu werden. Aber Stefan, um mal das Thema so ein bisschen zu wechseln, das ist ja auch eben eine sehr philosophische Frage, die du hier auch gerade angesprochen hast. Wie sicher ist DeFi überhaupt noch? Erst letzte Woche hast du mit Sven über KI-Modelle wie Claude Mythos besprochen. Das ist so ein bisschen die Code-Seite, ne? Also wie sicher sind die Smart Contracts und die Codes oder der Code, der geschrieben wird im Crypto-Space. Zeitgleich sorgen ja auch viele zentralisierte Komponenten in der Architektur vieler Protokolle immer wieder für Exploits, eben wie diesen. Also das ist ein Beispiel für das, was wir gerade sehen. Beides ja Risiken, für die DeFi-Nutzer nicht ausreichend kompensiert werden. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass, was kriegt man gerade für eine USDC-Einzahlung? Weniger, als man für die Treasuries dahinter bekommt. Und das Ganze ja nicht nur der Smart Contract Risk, den man da auf sich nimmt, sondern halt auch eben so eine indirekten, unbekannten Risiken, die man halt einfach aufgrund der On-Chain-Natur irgendwie in Kauf nehmen muss. Also das ist ja auch die nächste Sache. Der aktuelle Expert, der folgt ja wenige Wochen nach dem Drift-Hack, bei dem mehr als 200 Millionen Dollar flöten ging. Die Contagion-Effekte, die setzen bereits ein. Das Gesamt-TVL aller DeFi-Protokolle über alle Chains ist von rund 100 Milliarden Dollar auf 86 Milliarden Dollar gefallen. Und über alle Nischen hinweg gibt es binnen weniger Tage massive Abflüsse. Wir sehen es hier gerade im Chart. Ein paar große DeFi-Player, aber sowieso, aber auch Maple oder Euler, verbuchen gerade zweistellige TVL-Rückgänge. Und generell, wenn wir uns so sektorübergreifend anschauen, Lending minus 13%, Liquid Staking minus 3,3%, DEXs minus 2%, auch Derivatives minus 3%. Wir sehen einfach gerade eine kleine Flucht aus dem DeFi-Sektor. Ist das der Anfang vom Ende, Stefan, für DeFi?
Naja, also DeFi ist ja mit dem Versprechen angetreten, die Gefahr von Bankruns auf einzelne Institutionen zu verringern. Genau derartiges war es ja in der Great Financial Crisis. Wir blicken mal zurück, die im Endeffekt die Niedergang zum unter anderem von Lehman Brothers besiegelten. Und auch fast letztes Jahr oder wann, fast die Silicon Valley Bank, wo dann ja im Grunde genommen die Fed in letzter Instanz rein musste, Liquidität bereitstellen musste, um zu zeigen, okay, wir lassen unsere mittelständischen Banken in den USA nicht hängen, sonst hätten wir im Endeffekt da auch einen Bankrun gehabt. Ich kann mich noch an Bilder erinnern, wo Leute ein paar hundert Meter lang die Schlange war vor irgendwelchen Filialen von einzelnen Banken, wo die im Endeffekt ihr Geld abholen wollten. Ja, nun zeigt sich ein nicht zu unterschätzendes Problem generell des Kapitalismus, was auch vor DeFi eigentlich nicht Halt macht. Ne? Wachsen um jeden Preis durch die Freischaltung gegebenenfalls von eher fragwürdigen Staking oder Liquid Staking Derivatives oder Derivat-Token des Underlying Assets Ethereum. Denn nichts anderes ist dieses als Ethereum, also quasi dieser Token, der dort jetzt angegriffen wurde, beziehungsweise der da jetzt einfach aus dem Nichts gemintet wurde. Und das zeigt im Grunde genommen, die Komplexität wächst und damit auch die einhergehende Gefahr, dass Anbieter wie Aave dann auch, und das hatte ich auch in der Vorwoche dann schon angesprochen gehabt, den Fallout eines anderen Protokolls, Anbieters, wie auch immer, bei Hacks dann im Endeffekt abbekommen. Und wachsende Ökosysteme und steigende gegenseitige Abhängigkeiten, das ist ja im Endeffekt das, was passiert, erhöht dann halt die Gefahr, dass zum Beispiel eine Bridge, in diesem Fall bei Layer Zero, ein Oracle oder ähnliches manipuliert wird und sich diese Manipulation dann wie einen Rattenschwanz durch den Sektor zieht. Dass eine weitere Schwachstelle auf Layer Zero, nämlich den Single Signature Bridge, muss man sagen. Also ihr wisst es selber, wenn ihr Ethereum zum Beispiel überweist von einem Wallet auf ein anderes Wallet, meinetwegen über MetaMask oder Rabbi, dann dauert das immer eine kurze Zeit und dann seht ihr immer rechts unten, poppt das bei mir immer auf, dann sehe ich immer, wie viele Bestätigungen das braucht im Endeffekt, bis es dann überwiesen ist. Das ist im Endeffekt genau das, was vorgestern zum Problem wurde, nämlich eine Single Signature Bridge bedeutet, braucht lediglich eine Bestätigung. Das heißt im Grunde genommen, du hast nur eine Sache, die sozusagen eine Instanz, die das abhalten könnte. Wenn die manipuliert wird, dann hast du ein Problem. Und das lässt tief blicken im Endeffekt, dass, ja, ich will nicht sagen, Aave da vielleicht ein bisschen dran schultert oder alle Player irgendwie dran schultern. Ich hatte vorhin gelesen, die haben eine Firma, Aave, die eigentlich für die Prüfung der Sicherheit auf Aave verantwortlich ist, ein externer Anbieter, kriegen 2,5 Millionen jedes Jahr dafür, dass sie die Sicherheit im Endeffekt überprüfen, sind denen wohl scheinbar nicht nachgekommen, weil könnte man sich mal zumindest mal überlegen, ja, ob so ein OneDVN, wie man das nennt, ob das im Endeffekt ausreicht, gerade bei so einer Menge, oder dass man vielleicht auch sagt, man führt ein gewisses Limit an, eine Position von alles größer als 10 Millionen, wie auch immer, müsste dann nochmal genauer geprüft werden, um genau diese Contagion Risk im Endeffekt zu mitigieren. Derzeit nur mal eine Vorstellung, angesprochen Layer Zero, auch wenn die jetzt sagen, ja, die Jungs aus Nordkorea waren mal wieder schuld, es wäre alles sehr sophisticated gewesen. Derzeit sind es über 200 Omnichain-Fungible-Tokens auf Layer Zero, die insgesamt deployed sind und niemand weiß eigentlich genau, wie viele davon ebenfalls diese 1-1-Konfiguration verwenden. Und gutes Beispiel, das Cross-Chain-Liquidity-Transfer-Protokoll Stargate, das baut auf Layer Zero auf. Das verzeichnet in der Folge seit vorgestern Abflüsse von 400 Millionen US-Dollar innerhalb von nur 12 Stunden. Das heißt, die Leute ziehen auch dort massiv raus. Zum Vergleich, damit man mal eine Vorstellung hat, weil wir jetzt von dieser 1-1-Konfiguration gesprochen haben und vielleicht diesem Sicherheitsrisiko, was da besteht. Die Bridge Wormhole wurde selber auch mal gehackt vor ein paar Jahren, arbeitet mittlerweile mit einem 19-19 Guardian Threshold, das heißt, da müssen 19 Bestätigungen folgen. Axelar, auch eine Bridge, nutzt sogar ein vollständiges Validator-Set. Also im Grunde genommen, das geht auf Kosten der Geschwindigkeit, auf Kosten, das dauert dann alles, ist nicht einfach so quasi, die Usability im Grunde genommen ist dann nicht so cool. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann bist du halt froh, wenn du im Endeffekt sowas hast, Johannes. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gibt viele Verantwortliche, auf die jetzt gezeigt wird in diesem Zusammenhang, aber es geht auf das zurück, was ich auch gesagt habe, so, es werden einfach nach wie vor im DeFi-Space zentralisierte Komponenten integriert, die dann einfach Angriffsvektoren darstellen für ja die Jungs aus Nordkorea, wie du gesagt hast. Das ist immer noch ein großes Problem von
Aave. Die übrigens in China sitzen, ne? Ich habe vorhin gerade mal gehört, als ich gesagt habe, Nordkorea, es können nordkoreanische Hacker sein, die werden aber wohl in China sitzen, weil nämlich in Nordkorea tatsächlich die Bandbreite des Internets way nicht schnell genug ist, dass sie überhaupt sowas machen können. it's a fact. Wurde mir von jemandem Seriöses tatsächlich genannt, der aus dem südostasiatischen Raum kommt.
Auf jeden Fall machen die Jungs gerade gut Kohle, fast, ja. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, $1 Milliarde allein schon in diesem Jahr, ne? Also die da quasi gespendet wurden an Nordkorea. Aber gut, du hast gerade von einem Rattenschwanz gesprochen und bei dem Stichwort, glaube ich, sollten wir die Debatte noch einmal auf Ethereum schwenken. Das Mutterschiff der DeFi-Branche könnte nämlich direkt von den Ereignissen betroffen sein. Die Unsicherheit kommt nämlich von zwei Richtungen. Einmal die Auswirkungen auf den ETH-Kurs und die Perspektive des Ethereum-Ökosystems ist dann die andere. ETH war bisher relativ stabil, hat ein bisschen nachgegeben. Ich weiß nicht, wie sich das im heutigen Tagesverlauf noch zeigen wird. Aber durch das Einfrieren der Märkte auf Aave können viele Nutzer ihre Landing-Position nicht mehr managen. Das heißt, sie haben da keinen Zugriff drauf, können kein ETH abziehen, um da vielleicht das Risiko zu reduzieren. Fällt der ETH-Kurs also, könnte das zu Liquidierungen führen. Aber da ja fast kein ETH mehr im Pool nutzbar ist, scheitern oder stocken eben solche Liquidationen. Das Resultat wäre dann einfach, dass die Liquidation außerhalb stattfinden müssen. Das heißt, die Sicherheit auf dem freien Markt verkauft werden muss, also Collateral. Was wiederum bedeutet, massiver Verkaufsdruck auf ETH, der Kurs fällt weiter, noch mehr Liquidation, eine Teufelsspirale setzt sich in Gang. On-Chain-Analysten haben tatsächlich ausdrücklich gewarnt, das Protokoll kann ETH-Liquidation nicht verarbeiten, sollte der ETH-Preis weiterfallen oder abstürzen, eben wegen dieser festsitzenden Liquidität. Das verwandelt einen normalen Marktrückgang in eine potenzielle Todesspirale. Der DeFi Llama CEO hat gezeigt, dass es bei Leveln ab unter 2000 US-Dollar brenzlig werden könnte. Wir sehen es hier gerade im Chart, also relativ wenig Liquidationspotenzial bei 2000 Dollar, aber danach ziemlich viel. Ja, je länger es dauert, bis Nutzer ihre Position auflösen können, das heißt, bis die Utilization Rate sinkt, desto größer die Gefahr, dass ein ETH-Kurssturz, also eine, ich sag's wieder, Teufelsspirale in Gang setzt. Stefan, denkst du, dass hier schon einige Haie Blut gewittert haben? Es wäre ja nicht unplausibel, dass ein Market Maker oder eine andere Trading-Firma oder sogar eine Kryptobörse mit genug Short-Power hier Benzin ins Feuer gießt.
Man muss immer, es ist tatsächlich genau schwierig auszumalen, wo der Edge ist. Also die werden sowas nur machen, wenn es sich sozusagen lohnt, wenn ihre Strategie, also wenn sie eine Strategie finden, wo sie im Endeffekt dieses das Problem im Endeffekt für sich monetär ausnutzen können. Aber du hast es schon gesagt, allen voran, Institutionelle aus dem TradFi-Space könnten Ethereum dann ins Visier nehmen, dann dürfte es ungemütlich werden. Wir wissen, Jane Street vor nicht so langer Zeit hat diesen 4PM-Dump, haben wir den genannt, auf Bitcoin. Und die konnten Bitcoin nicht unwesentlich bewegen. Also kannst du mir überlegen, Ethereum ist deutlich kleiner. Also ist sowas auch über Ethereum möglich, zumal Ethereum auch auf der CME als Future gehandelt wird, Ethereum auch die ETFs hat, also insofern ähnlich aufgebaut ist von der TradFi-Struktur wie Bitcoin mittlerweile. Insofern da durchaus vorstellbar. Schließlich, was so ein bisschen vielleicht das Problem ist, die Unsicherheit, die ich angesprochen habe, logischerweise unter uns Usern, also Krypto-Usern, aber auch natürlich die Frage von institutionellen Anlegern, die sagen, hör mal, es hieß doch, Ethereum wäre die Lösung, das digitale Öl und ist doch alles super und gut. Und Ethereum wurde uns doch immer als die DeFi-Chain schlichthin verkauft und als alternative Möglichkeit, um im Grunde genommen Geld investieren zu können. Rendite zu erwirtschaften. Insofern, wir sollten, ja, jetzt haben wir es, Stand 14:40 Uhr, Ihr schaut es ja ein wenig später, das Video. Also, sprich, wir haben noch 50 Minuten Zeit, dann macht die USA auf. Da wird man dann genauer sehen, was passiert. Ich werde tatsächlich in den nächsten Tagen mal ganz genau hinschauen, wie die Ethereum-ETF-Flows aussehen. Die hatten sich ja im Zuge in der Vorwoche, ähnlich wie bei Bitcoin, erstmal stabilisiert. Deswegen war ja auch Ethereum in der Vorwoche eigentlich auf ein neues Monatshoch, ein neues Zwischenhoch umgenommen, hochgelaufen zwischenzeitlich. Da wird man jetzt erstmal sehen, gibt es da seitens institutioneller oder seitens TradFi-Akteure so nach dem Motto die Frage, okay, dann ziehe ich mich erstmal aus dem Projekt zurück, ich verkaufe erstmal meine ETF-Anteile und das dürfte dann natürlich Verkaufsdruck auf Ethereum ausüben.
Ethereum hat ja in den letzten Jahren echt viel Shit kassieren müssen und konnte aber im Gegensatz immer dazu die DeFi-Branche quasi vorzeigen und sagen, ja schaut mal Leute, hier eines der größten Krypto-Ökosysteme auf Ethereum gebaut, nach wie vor, ne, auch der RWA-Sektor. Jetzt gerät das so ein bisschen ins Wanken und damit stellt sich halt auch vielerorts die Frage, ist das möglicherweise das Ende von Ethereum? Die Branche oder die DeFi-Branche trägt das Wertversprechen der zweitgrößten Kryptowährung, verliert aber gerade inmitten von Hacks, Exploits und natürlich auch der KI-Gefahr ihren Reiz. Und ein weiterer Punkt, über den aktuell viel zu wenig gesprochen wird, der Vorfall kann als direkte und negative Konsequenz der Roll-Up-zentrierten Roadmap betrachtet werden. Hier wurde das Narrativ ja lange verbreitet, L2s seien eine gleichwürdige Erweiterung von Ethereum. Aber im Worst Case werden Assets auf der L2 als nachrangig und sogar wertlos im Vergleich zu den L1-Assets eingestuft. Und ich glaube, auch dieser Hack ist ein Produkt davon, was wir in letzter Zeit bzw. in den letzten Jahren bei Ethereum viel gesehen haben. Unzählige eigene App-Chains, viele L2s, die damit irgendwie die Komplexität erhöht haben, die Angriffsfläche der Infrastruktur enorm vergrößert haben. Es gibt zentralisierte Sequencer, Bridges und, die aufgrund dieser Designentscheidung ein Risiko darstellen. Ich frage mich wohl, was BlackRock und Co. gerade über diese Vorfälle denken. Du hast es gerade schon angesprochen. Stefan, ist ETHs Bullcase futsch?
Naja, also wenn das wichtigste DeFi-Protokoll auf Ethereum ein Problem hat und der Fallout wegen von dir genannter potenzieller Angriffsvektoren aktuell nicht abzuschätzen ist, dann trägt das definitiv nicht zur Vertrauensbildung im größten Ökosystem bei. Man muss wissen, TradFi heißt immer Risiko minimieren. Und wenn Sie ein Risiko potenziell dort sehen, dann könnten Sie womöglich Positionen minimieren. Insofern die Aufarbeitung dieses Vorfalls in den kommenden Tagen und Wochen dürfte entscheidende Hinweise dafür geben, ob Ethereum als DeFi-Basis sein Standing behalten wird oder nicht, Johannes.
Ja, uns interessiert aber natürlich auch eure Meinung. Glaubt ihr, ETH-FUD ist an dieser Stelle übertrieben und weit hergeholt? Oder unterschätzen wir vielleicht sogar das Risiko für ETH? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Mein Take ist einfach, es ist schwer, den DeFi-Playern einen Vorwurf zu machen. Eigentlich geschah ja, und ich habe es auch eingangs gesagt, auf Seiten von Aave, Compound, Euler und Co. das, was eigentlich passieren sollte, also nichts. Also es gab kein Problem im Kernprotokoll, kein Smart Contract-Exploit. Sie wurden aber trotzdem in Mitleidenschaft gezogen, vor allem aber, weil sie echte DeFi-Systeme sind, die tatsächlich funktionierten und ernsthaftes Volumen unterstützen könnten. Also ich habe es auch eingangs erzählt oder gesagt, also dass Aave genutzt wurde, ist ja eigentlich auch ein Vertrauensbeweis, wenn selbst der größte Hacker sozusagen Aave nutzt. Ich glaube, dieser Vorfall wird aber auf jeden Fall einen Push zu ernsthaften DeFi verursachen. Das heißt wirklich völlig dezentralisierte Protokolle, die wenige Single Points of Failure haben. Die Idee eines codebasierten Finanzwesens hat meiner Meinung nach dann einfach weiterhin Gehalt. Und es muss damit halt auch eine Chain geben, die sicher und neutral ist. Und hier hat auch Ethereum meiner Meinung nach nicht versagt. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass die L2-Roadmap in ihrer jetzigen Form, das sagt ja auch Vitalik Buterin, wahrscheinlich Murks ist. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Beweis dafür, dieser ganze Vorfall, dass es hier neue Initiativen geben muss. Ich habe jetzt auch von dieser Ethereum Economic Zone zum Beispiel gelesen. Die sind auf dem Weg, aber auch die werden Zeit brauchen. Und das ist die Frage, ob Ethereum in der Zeit von Konkurrenten eingeholt wird oder nicht. Ich glaube auf jeden Fall an eine Neuordnung und Konsolidierung der DeFi-Branche. Die Infra ist da, aber das Wachstum wird es wahrscheinlich erst wieder geben, wenn RWAs on-chain kommen und eben in diesen Protokollen statt teils fragwürdigen, volatilen Kryptos echte tokenisierte Produkte genutzt werden, die halt, wirklich Gehalt mitbringen und quasi wertsteigernd eingesetzt werden können. Bis dahin bleibt DeFi einfach eine Art wilder Westen, das Testgelände mit all seinen Gefahren und Tücken. Und ich habe es ja auch eingangs erzählt, jeder, der DeFi nutzt, der weiß im Prinzip, auf welches Risiko er sich einstellt. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Chart und gucken uns das Ganze aus charttechnischer Sicht an. Wir sind beim Altcoin-Check angelangt und wir dachten, heute wäre Ethereum in der Hinsicht angebracht. Ansem, der Krypto- und Meme-Coin-Influencer und auch Solana-Fan, witzigerweise, hat nochmal nachgetreten und sieht ETH auch dem Untergang geweiht. Sein Kursziel nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch aus der aktuellen Rage $1,300. Ganz schön heftig. Stefan, wie schätzt du das ein?
Ich sehe zumindest mal, dass Bitmain wieder weiter gekauft hat, ne? Also die Tom Lee hält an Digital Oil Ethereum erstmal weiter fest, hat in der Vorwoche wieder kräftig zugeschlagen, das mal am Rande. Rein charttechnisch, ne? Ja, wir sind vom Hoch am Freitag 8%, gut 8% zurückgekommen, in der Spitze wohlgemerkt. Bei Bitcoin sah es fast ähnlich aus, da waren es glaube ich 5,5%, gucken wir vielleicht gleich noch schnell drauf. Wir sehen aber erstmal charttechnisch Freitag sind wir da gestoppt, wo wir sozusagen, wo Widerstand war. Wer meine Kursanalysen liest, wer auch in den letzten, ich glaube letzten Mittwoch hatten wir Ethereum beim Market Update auch angeguckt, da habe ich auch gesagt, hier dieses Level ist halt Widerstand. Widerstand ist so lange Widerstand, bis er irgendwann nachhaltig gebrochen ist. Jetzt sind wir zurückgekommen, haben aber erstmal an der 20-Tage-Linie gehalten. Erste wichtige Marke, ja. Insofern, das habe ich auch gestern in meinem eigenen Livestream gesagt, solange wir meiner Meinung nach diese lila Zone hier nicht erneut nachhaltig aufgeben, sind diese Rücksetzer im Verhältnismäßig davon, wer was bei AWA eigentlich los ist, ist es meiner Meinung nach überschaubar. Ein Teil von diesen Rücksetzern auch am Samstag und Sonntag ist ja auch dem geschuldet, dass wir weiterhin den Iran-Konflikt haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass das auf einmal jetzt weg wäre. Und insofern gilt abzuwarten, wenn es da vielleicht ja nachhaltigere Lösungen gibt und Ethereum davon dann aber nicht profitiert, im Grunde genommen underperformed und sagen wir mal Bitcoin läuft weiter hoch und Ethereum macht aber nicht mit, dann sieht man, okay, die Leute sind vorsichtiger, more cautious und wollen erstmal Ethereum nicht mehr so richtig anfassen. Das so muss man ganz klar festhalten. Für mich wäre wirklich die Gefahr deutlich gestiegen, sollten wir diesen Bereich 2200 grob bis 2150 aufgeben. Dann haben wir die 50-Tage-Linie hier, dann haben wir dieses wichtige horizontale Level, weil verlieren wir das, dann hätten wir schon sehr schnell eine Möglichkeit, dass wir wieder im Bereich 1980, 1900 zurückfallen. Was hat er gesagt? 1300. 1300 wäre dann dieses alte Level hier. In meiner Kursanalyse habe ich gesagt, vor Wochen, dass ich maximal, also sprich, wir bekommen wirklich einen Krypto-Winter nochmal, Bitcoin geht auch nochmal unter die 60 etc., das damit einhergehend, wäre für mich diese August 25 tief, das ist der Bereich um 1400 maximal vorstellbar. Ich sehe aber weiterhin, unabhängig jetzt davon, rein chartig, wüsste ich jetzt nichts von diesem Hack, ja, ist das hier für mich alles die Deviation und solange wir einfach gesagt oberhalb der 2000 handeln, bleibt es für mich auch jeder Rücksetzer und jede Stabilisierung hier. Dann natürlich erstmal eine Panik, dass Leute Ethereum vielleicht vermehrt verkaufen. Dennoch, du hast aber angesprochen, weder wurde Ethereum gehackt, noch ist Ethereum deswegen jetzt in dem Sinne schlechter. Man sollte vielmehr überlegen, ob man diese ganzen kleinen Protokolle zum Beispiel als Anbieter von Lending- oder Borrowing-Lösungen dann im Endeffekt das 750. Ethereum-Derivat dann im Endeffekt da aufnimmt, nur um zu sagen, man wächst, sondern im Grunde genommen zurück zu the Basics und dann wirklich nur die Sachen, die auch auf Kern geprüft wurden oder auf Herz und Nieren geprüft wurden, dann im Endeffekt noch zulässt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir halten euch natürlich zur Lage auf dem Laufenden, wenn ihr da nicht immer vor dem Desktop sitzt, dann holt euch am besten gleich die BTC Echo App. Verfügbar im App Store und Play Store mit Echtzeit-News, Kursalarm, Prognosen und Analysen bleibt ihr immer top informiert, vor allem in solchen Fällen. Jetzt downloaden. Den Link gibt's in der Videobeschreibung und dazu empfehle ich auch gleich noch das BTC Echo Plus Abo, bereits ab 1 Euro erhältlich. Dort werden wir zum Beispiel auch nochmal hier zu dem ganzen größere Hintergrundberichte schreiben. Es gibt aber auch Expertenanalysen, Interviews und Hintergrundrecherchen. Dürft ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Stefan, wir haben noch Zeit für eine Bitcoin-Analyse. Wir waren heute sehr deep im On-Chain-Space und haben uns zur Deep Bubble begeben. Aber auch bei Bitcoin bzw. auf Makroebene ist einiges passiert. Sicherlich wirst du noch mal ein paar Sachen im Marktausblick gleich sagen. Aber lass uns einmal kurz auf den Bitcoin-Chart schauen. Saylor, der Verrückte, hat ja schon mal wieder $2,5 Milliarden gekauft. Das zeigt sich ja auch ein bisschen in der grünen Kerze, die wir letzte Woche hatten. Du und ich haben ja schon spekuliert. Was sagt uns denn der Chart gerade?
Ja, ihr seht es. Also das hier alles war großteilig Saylor, insbesondere wohl scheinbar diese Kerze und diese beiden hier. Allen voran auch nochmal hier diese Freitagskerze. Da konnte man bei STAC sehen, dass da massiv Geld akkumuliert wurde. Das hat er auch dann direkt knallhart wieder reingebuttert. Der Mann kennt gar nichts. Was waren das? 32.000 Bitcoin oder so? Unglaubliche Summe wieder gekauft. Insofern, wir sind erstmal in den wichtigen Zielbereich um diese 78.000 gelaufen. Da sind wir erstmal geprallt. Wichtig ist, dass wir hier im Endeffekt zwar zurückgekommen sind, und das hier hat nun nichts mit dem Hack zu tun, ne? Da sieht man, das meinte ich mit Ethereum, dieser Kursrückgang ist dann tatsächlich zurückgekommen, ähnlich wie Bitcoin hier. Und dann haben wir im Endeffekt aber, und das ist das Schöne, gestern Abend, heute früh, diesen Bereich um ungefähr 74.000 US-Dollar, die Unterkante dieser braunen Widerstandszone, die wir durchbrochen hatten, die wirkt aktuell erstmal, auch wenn es bis an die Unterkante gegangen ist, als Support. Das heißt, wir brauchen, wichtig, Trendfortsetzung. Und es scheint wohl so, dass die Verhandlungen, Iran fliegt jetzt wohl doch rüber nach Pakistan. Das heißt, die Verhandlungen gehen wohl doch weiter. Erst hieß es ja gestern noch von wegen, die würden keine Delegation mehr schicken. Da scheint was zu passieren. Das ist auch ein bisschen das, warum sich Bitcoin aktuell ein bisschen erholt wohl, was ich so parallel gelesen habe. Wir müssen Bitcoin, ihr seht es, ganz klar, Unterseite ist dieser Bereich 74.000, um es mal einfach so zu sagen. Verlieren wir den, hätten wir die 20-Tage-Linie bei 72,8. Da sieht man die ein wenig Underperformance von Ethereum. Das dürfte wahrscheinlich diese 3% Underperformance, die wir sehen zu Bitcoin, ist im Endeffekt auch das, was vielleicht meiner Meinung nach auf diesen Hack zurückzuführen ist dann. Weil der steht ja, der ist ja an der 20-Tage-Linie abgeprallt, der Ethereum-Kurs. Bitcoin hingegen weiter oben. Bedeutet hier Rückfall in Richtung 72,8. Das war ein Level, was hier wichtig war, was hier wichtig war, was hier wichtig war. Und dann jetzt zusätzlich die 20-Tage-Linie, 72,8, könnt ihr euch merken. Gehen wir drunter, sind wir bei 72.000 mit der 50-Tage-Linie. Und die sind beide wieder am Steigen und haben sich geschnitten. Ne? Das bedeutet, die wirken jetzt auch tatsächlich wieder als Support. Immer wenn die seitwärts laufen und nichts machen, dann sind die irgendwann nicht mehr relevant. Jetzt werden sie wieder relevant. Bedeutet, diese Zone hier ist für mich jetzt erstmal als Rückfallziel potenziell interessant, um wieder zu sagen, wir gehen da rein. Oder beziehungsweise die Bullen gehen dann, könnten dort wieder akkumulieren, um es mal so zu sagen. Für mich wird es erst problematisch tatsächlich, sollten wir dieses Vorwochen-Tief, Montagabend-Tief von letzter Woche, sollten wir das aufgeben, sprich 70,5, geben wir die 70,5 auf, sehe ich Minimum eigentlich den Bereich irgendwo 69, dann könnte es auch schnell in Richtung, hier unten haben wir übrigens, hier haben wir noch ein Gap und da haben wir noch ein Gap, könnten wir schnell in Richtung irgendwie 67.300 wieder fallen, dann wäre wirklich das alles hier, als Deviation auf der Oberseite, sprich als Fehlausbruch zu werten. Und dann wäre es wirklich nicht gut für den Chart, weil dann könnte man im Endeffekt übergeordnet sagen, diese ganze Geschichte hier ist dann doch nur womöglich eine Bärenflagge in einem Trend, dass wir im Grunde genommen Abverkauf, Bärenflagge, Abverkauf, Bärenflagge und dann im Endeffekt eine 1, 2, 3, 4, 5 Bewegung gen Süden, eine Korrektur und die könnte uns dann womöglich in den 50er mit 40er Bereich reinführen. Das ist aber nur wirklich Worst Case und das würde wahrscheinlich auch bedeuten, die kriegerischen Handlungen gehen weiter, alles TradFi wird wieder korrigieren, Öl schießt wieder gen Norden, das wäre im Grunde genommen dieses Szenario. Halten wir uns jetzt allerdings jetzt hier, ja, und wir greifen diesen Bereich wieder an. Wir haben hier oben bei 77.500, haben wir einen CME-Gap von Freitag, weil wir haben Freitag tatsächlich bei ungefähr 77.500 die CME geschlossen, haben dann gestern logischerweise deutlich niedriger aufgemacht und im Endeffekt haben wir jetzt hier eine Kurslücke an der CME. Bedeutet, erholen wir uns in diesem Bereich, wird es spannend zu sein, schaffen wir eine Trendfortsetzung oder ist es nur Gap Close und dann wieder runter? Das wären im Grunde genommen so die zwei Szenarien. Bullisches Szenario wäre, wir laufen wirklich im Zuge von, ja, Waffenstillstand wird verlängert, der läuft nämlich sonst am 22. aus. Die sind da in Verhandlungen, Straße von Hormuz wird irgendwie womöglich dann doch wieder aufgemacht etc. pp. Und wir nehmen diesen Bereich 78 irgendwo raus, dann sehe ich eine Chance gut in Richtung 80.000, das ist dieses Verlaufstief aus dem November und insbesondere 200-Tage-Linie aktuell bei knapp 83.000, das wäre dann für mich ein Kursziel. wo ich mir vorstellen könnte, da könnten wir durchaus weiterhin uns erholen, Johannes.
Ja, sehr cool. Also du hast es gerade auch schon gesagt, die Makrowelt dreht sich weiter, der Iran-Konflikt dauert an und wöchentlich neue Wendungen. Wir sind es ja fast schon leid hier beim Podcast, jedes Mal den Iran-Konflikt irgendwie zu haben. Also haben wir gesagt, heute beschäftigen wir uns mal mit einem DeFi-Hack, aber egal. Stefan, was sagt der Marktausblick für diese Woche?
Ja, wir haben Einzelhandelsumsätze am morgigen Dienstag. Das ist schon fast mit das Wichtigste. Die werden übrigens deutlich über den Erwartungen, also die werden nochmal, sollen angeblich deutlich gestiegen sein, so gegenüber dem Vormonat sogar, werden mit 1% mehr Umsatz erwartet. Das sind wirklich sportliche Zahlen, muss man sagen. Am Donnerstag haben wir dann wie immer wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und dann zum Wochenschluss am Freitag kommen nochmal die finalen Inflationserwartungen sowie Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Da wird man immer sehen, wie geht's, wie sieht der US-Bürger im Grunde genommen die Situation aktuell. Und dann wichtig, die Berichtssaison nimmt zunehmend Fahrt auf. Wir hatten ja Vorwoche Netflix, wir hatten Vorwoche die großen US-Banken. In dieser Woche geht es weiter, Mittwochabend die Tech-Schwergewichte Tesla und IBM nachbörslich. Und dann Donnerstag nachbörslich nochmal der Chip-Hersteller Intel, der zunehmend neben TSMC zunehmend relevant wird als Auftragsfertiger auch. Insofern, da sieht man auch, wie gut steht es eigentlich um den US-Tech-Unternehmen, auch gerade mit Hinblick auf AI-Wachstum etc.
Ja, alright. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Vorher will ich euch nochmal unsere Telegram-Gruppe schillen. @BTC Echo Chat, alles kleingeschrieben und zusammen, wo ihr in Echtzeit mit BTC Echo gemeinsam die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt verfolgen könnt. Stellt eure Fragen in der Community, chattet mit Stefan und mir oder gebt euren Input in Hinblick auf Themen, Coins und Co., über die ihr mehr wissen wollt. Worauf wartet ihr also? Kommt in die Gruppe. Ich danke dir, Stefan, heute für deinen Input. Wir sind am Ende angekommen. Wir danken euch auch fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch seht ihr dann Stefan beim Marktupdate live um 12.30 Uhr. Vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen teasern, worum es geht. Du hast gerade schon gesagt, die Waffenruhe, die Deadline ist ja auch am Mittwoch. Das heißt, ich vermute mal auch ein bisschen, Iran-Konflikt wird dabei sein und die ein oder anderen Charts, oder?
Ja, und ich rechne vor allen Dingen damit, dass wir dann nochmal, dann können wir vielleicht auf ein paar Konkurrenten von Aave gucken. Bis dahin gucken wir uns den Aave-Chart mal genauer an. Noch hält der diesen Bereich um 90 US-Dollar, wird der nachhaltig aufgegeben, könnte es da nochmal ungemacht geben. Aber auch, was macht Morpho zum Beispiel als möglicher Profiteur? Was macht Sky als möglicher Profiteur? Ne? Also im Grunde genommen, wo rotiert das Geld vielleicht jetzt gerade hin? So, das kann man einfach mal sicherlich dann im Blick behalten, gerade wo es so heiß hergeht im DeFi-Space. Insofern, das gucken wir Mittwoch mal genauer an und dann logischerweise Bitcoin und womöglich auch wieder Ethereum. Auch dort kann es ja Entwicklungen geben, aber auch extrinsischer Natur logischerweise. Haben wir bis dahin einen dauerhaften Waffenstillstand, ein Ende des Kriegs, der verkündet wurde? Bleibt die Straße von Hormuz vielleicht diesmal auch von beiden Seiten offen? Wir haben ja momentan gefühlt alle paar Stunden wieder eine Veränderung, was das angeht. Vielleicht kommen die Menschen alle mal wieder ein bisschen klar, um es mal so zu sagen. Und insofern, wir schauen Mittwoch drauf in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen und bis Mittwoch beim Marktupdate um 12.30 Uhr, ihr Lieben.